Ja, mit so viel junge Leute hier vorne scheint mir so, als ob die Gemeinde ein bisschen verunsichert ist und sich nicht wagt zu beten. Da wollen wir, will ich Mut machen. Gerade für die jungen Leute ist es ganz wichtig, dass wir hier im Bekenntnis beten als Gemeinde Jesu. Sie erleben ja uns sonst hier nicht oder nicht so in der Zusammensetzung sind sie immer in der Jungschar. Ja, wir wollen heute weiter die Bibel betrachten, Matthäus Evangelium, Kapitel 11. Es ist jetzt ab Vers 7, werden wir heute lesen, 7 bis 19. Ich erinnere kurz die Zusammenhänge. Wir haben gelesen letztes Mal, dass Johannes zu Jesus seine Jünger aus dem Gefängnis gesandt hat, damit sie Jesus fragen, ob er wirklich der Messias ist. Und so ging es um den zweifelnden Johannes, um die Zeit der Anfechtung bei Johannes und wie Jesus antwortet. Es ist wieder ein Zeichen, dass Gottes Trost oft anders ist, als wir es in erster Linie fühlen, spüren und vielleicht auch sagen würden. Er spricht zu Johannes, erinnert ihn daran, die Jünger sollen ihm sagen, schau auf Gottes Spuren in deinem Leben. Schau auf Gottes Wirken in dieser Welt. Es ist ein größerer und ewigerer Halt, als wenn wir nur momentan einmal davon befreit werden oder da was erfahren. Er hat ihm gesagt, sagt Johannes, dass die Blinden sehend, die Toten stehen auf. Er hat ihm daran erinnert, das war die Verheißung, das war das Zeugnis von Johannes über den Messias und daran sollte er auch festhalten. Hier sind das mahnende Worte jetzt, die diese Zeit einleiten oder nochmal sehr deutlich machen lassen, dass das Volk und die Leiter des Volkes Israel den Messias ablehnen. Und dieser Anlass, dass wahrscheinlich haben die Menschen auch das mitbekommen, dass die, wie Johannes denkt, wie Johannes die Frage stellt und das bestätigt ja diese Menschen nur noch in dem, ja, ja, klar, wir zweifeln auch an ihn. Und so war das eine Situation, die jetzt anreifte, dass diese Sache immer deutlicher wurde. Wir werden uns jetzt den Text lesen. Da bitte ich, Johann, wenn du das einblendest. Matthäus 11, von Vers 7. Wann das jetzt als aber diese unterwegs waren, das heißt die Gesandte Johannes, die Jünger von Johannes, Jesus hat ihnen das gesagt, sie gehen weg. Fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in der Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesichte her, der deinen Weg vor mir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen: Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Ja, wir haben hier mehrere besondere Momente, die so eine Gesamtsituation beschreiben, aber auch Aussagen von Jesus, die er nicht erklärt, die er aber ausspricht und nicht mehr dazu sagt. Deswegen ist es, einige Aussagen von Jesus sind nicht ganz einfach zu verstehen, und so ist unsere Dankbarkeit auch, dass es eine Gemeinschaft der Gläubigen gibt und wir auch in so eine Gemeinschaft über diese Worte nachsinnen und die einer dem anderen auch mitteilen und verstehen wollen. Und so will ich jeden ermutigen, dass wir uns in dieser Bibelarbeit auch stark daran beteiligen. Diese Momente sind der Kleinste im Reich der Himmel. Wer sind das? Dem Reich Gottes, dem Reich der Himmel Gewalt antun? Ist Johannes der Elia, der kommen soll? Als sie dem Johannes das selber fragen, da sagt er, nein, ich bin das nicht. Was ist das für eine Weisheit, die gerechtfertigt wird von ihren Kindern? Das sind so alles Aussagen, diese werden nicht erklärt, die werden aber so in diesem Zusammenhang ausgesprochen. Aber lass uns die Verse wieder, Johann, wir blenden das Thema so weiter ein. Wir beginnen mit den ersten oder mit Vers 7. In diesem Abschnitt ist es deutlich, dass Jesus hier etwas ankündigt, dass hier eine große Veränderung ankündigt im Reich Gottes. Er beginnt aber mit dem, dass er dem Johannes ein gutes Zeugnis gibt. Ein Zeugnis gibt, wie er über seinen Diener spricht. Und das soll jeden ermutigen, der mal zeitweise Anfechtungen erlebt, auch Zweifel erlebt, geistliche Kämpfe erlebt. Das erwähnt Jesus hier alles nicht und verachtet ihn nicht und sagt auch zu den Menschen kein abwertendes Wort von Johannes. Er spricht hier mit einer sehr großen Wertschätzung und Achtung über seinen Diener. Das ist doch, glaube ich, was wir üben und tun sollen, wenn wir mit jemandem sprechen miteinander, da können wir auch vielleicht oft andere Worte gebrochen, wie wir oft sagen, mal auch ermahnen und Klartext sprechen. Aber wenn wir zu anderen Menschen über jemanden reden, da kommt hier das alles nicht vor. Er hebt den Johannes hier auf, er stärkt seine Autorität und leitet dieses Gespräch auch an die Volksmenge über in dieser Verantwortung, was sie mit Johannes gemacht haben. Es klang ja sehr verheißungsvoll. Und die ganze Gegend Jordans kam zu ihm zur Taufe. Wo ist das alles geblieben? Johannes war, der auf Jesus hingewiesen hat. Wo ist das alles geblieben? Warum wird der König nicht anerkannt? Warum wird der Messias nicht angenommen? Das wird jetzt in diesem Gespräch so eingeleitet. Und Jesus fügt auch hinzu, dass es eine große Veränderung gibt in dem Verständnis von Gottes Reich. Was bedeutet dieses Sprichwort oder die Redewendung, das Rohr im Wind? Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird. Ja, fassen wir sowas auf? Was will er damit sagen? So, und das ist so ein Beispiel. Das ist nicht direkt erklärt worden. Deswegen ist hilfreich auch zu wissen, war das eine Redensart? Was hat das für Zusammenhänge? Und man merkt ja, die Frage ist so gestellt, dass die Erwartung da ist, dass sie verneint wird. Ja, das spürt man schon an der Fragestellung, dass der Gefragte, diesmal das Volk, dass sie das verneinen werden. Nein, sie haben nicht ein Rohr gesehen, das vom Wind hin und her bewegt wird. So, was ich darüber gelesen habe, was man so aus Redewendung verstanden hat, dass es zwei Sachen bedeuten können. Einmal kann das sein, dass es Jesus die Menschen damit fragte, sie haben ja es verstanden, was er sagte, weil diese Sprache und die Zusammenhänge für sie deutlich waren. Dass er sagen wollte, ist Johannes so wetterwendisch, dass er sich immer hin und her bewegen lässt von jedem Wind. Wir haben diesen Ausdruck bei Paulus, lasst euch nicht von jedem Wind der Lehre bewegen hin und her. Vielleicht meint er das hier, dass er sagt, habt ihr den Johannes so erlebt, dass er heute ja sagt und morgen nein, dass er heute das lehrt und morgen das. Seid ihr dahin gegangen in Scharen, in Strömen, weil ihr da so einen unbeständigen Menschen gesehen habt? Natürlich müssen sie sagen nein. Da gibt es noch eine Meinung darüber, dass man sagt, am Jordan wuchs damals und wächst heute auch noch viel Schilf. Und das ist da in Mengen da. Das ist nichts Besonderes. Und das bewegt sich da vom Wind hin und her. Aber deswegen geht man da nicht hin. Man geht nicht einfach sich Schilf angucken, weil das ist in Mengen da und das interessiert keinen nicht. Er wollte damit sagen, Johannes war doch ein bedeutender Mensch. Ihr seid doch nicht zu irgendwelchen gewöhnlichen Sachen dahin gegangen. Das war doch ganz wichtig, was ihr da erlebt habt und wer das war. So, diese zwei Möglichkeiten stellt man so hin. Aber für uns, glaube ich, ist es wichtig, dass wir für uns sagen, was sehen die Menschen an die Gläubige, an den Christen? Dass wir Menschen mit Charakter sind. Menschen, die sich nicht vom Wetter her, vom Wind her, hin und her schwanken lassen. Vielleicht sind noch Gedanken dazu. Ich will das wirklich sehr begrüßen, wenn wir hier einen Gedanken mitteilen, einen äußeren, der uns gegenseitig erbaut und hilft, diese Worte besser zu verinnerlichen. Die weitere Frage, die Johannes hier stellt, ist: Seid ihr hinausgegangen, einen Menschen mit weichen Kleidern zu sehen? Und er erklärt das hier, indem dass er sagt, weiche Kleider tragen die Privilegierten dieser Welt, die hier in dieser Welt sich ihr Inhalt ist ihres Lebens, der Sinn ihres Lebens und die mit nicht viel mehr rechnen als mit dieser Welt. Die Privilegien dieser Welt, das habt ihr bei Johannes bestimmt nicht gesehen. Johannes hatte ganz andere Werte. Und das ist auch, was wir wieder zu uns sagen wollen in diesem Abend. Es ist wichtig, dass wir feste Werte haben im Leben, dass wir uns daran unterscheiden, dass es deutlich wird, dass es sichtbar ist, dass es nicht, dass es bei uns nicht als ein Wert wird, weicher, reicher, glänzender, sondern auch Enthaltsamkeit, Verzicht, dass wir diese Werte, die bei Johannes sehr ausgeprägt waren, und Jesus spricht diese Worte schon zu der Volksmenge mit einer ernsten Fragestellung und mit einer gewissen Anschuldigung. Denn ihr seid dahin gegangen. Ihr habt das gehört. Ihr habt euch von Johannes taufen gelassen. Aber wo ist die Frucht davon? Das steht hier einfach als Frage sehr deutlich im Raum, auch wenn es so nicht direkt gesagt ist. Johannes ist ein Prophet. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Weil diese Frage stand ja sehr stark auch im Volk. Wer bist du? Haben sie Johannes gefragt. Die Messias-Frage war sehr reif, die fühlte man in der Luft, dass man sich danach sehnte, nach dem Messias. Und dass Johannes sagte, ich bin es nicht. Aber er hat so deutlich auf Jesus hingewiesen. Mit dem Bekenntnis, mit seinem Bekenntnis, der Vater hat sich bekannt durch das Zeichen des Heiligen Geistes, durch die Stimme vom Himmel. Johannes hat auch nachhinein seine Jünger immer wieder darauf hingewiesen, ich bin es nicht, sondern der, der zu uns kam am Jordan, der ist das. Und deswegen die Frage von Jesus, die Menschen müssen es wieder mit einem Ja beantworten. Ja, Und Jesus fügt hier jetzt hinzu und kommt zu einer nächsten Ankündigung. Er war ein Prophet, aber er war mehr als ein Prophet. Und bestätigt das ja auch mit dem Wort des Alten Testaments, das über Johannes gesagt wurde. Und das lesen wir im nächsten Text. Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. So steht es im Buch Maleachi geschrieben. So, Johannes ist die Erfüllung von diesem prophetischen Wort. Jesaja spricht über diesen Boten, über diese vorbereiteten Boten, als die Stimme eines Rufenden. In der Wüste band den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Johannes, der Vorbereiter auf den Messias. Und hier ist das vielleicht verständlich, dass Jesus das mit dieser Redewendung, das, was er jetzt weiter sagt, ja, wenn du eins weiter machst, wenn ihr das so meinen wollt, dann ist er der Elia. Die Königsherrschaft war ja für die Juden eine Vorstellung, eine feste Vorstellung, wie die aussehen würde und sollte. Und in dieser Vorstellung, können wir das vielleicht auch so sagen, hätten sie Jesus angenommen als den König, sicher ist das alles, das können wir uns gar nicht vorstellen, weil die Verwerfung war auch, Gottes Vorsehung hat die schon gewusst und gesehen. Aber dennoch sendet er ihnen diesen, wenn ihr wollt, ist das der Elia, der den Messias seinen Weg vorbereitet. Würdet ihr den König annehmen, da wäre das jetzt der Elia, der jetzt noch kommen soll, wo das alles sich in eine andere Zeit jetzt verschoben hat. Aber deswegen ist diese Sprache auch so, für uns endlich einmal zweideutig. Wir wissen jetzt nicht, ist Johannes der Elia oder nicht. Und die kann man auch so nicht beantworten, sondern so wie da in Maleachi steht, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. So, das kommt noch. Dieser Vorbereiter auf den großen, furchtbaren Tag, der kommt noch. Aber jetzt war der Messias abgelehnt und mit ihm auch dieser Vorbote. Und deswegen hat sich das alles auf eine andere Zeit verschoben. Es ist jetzt nicht mehr da. Es ist eine Zeit, die wird in Kapitel 12 ihren Höhepunkt nehmen. Und dann fügt Matthäus das so, dass er sagt, in Kapitel 13 wird dieses Königreich noch einmal, das so geheimnisvoll jetzt geworden ist oder nicht mehr so greifbar, wie sie das erhofft haben, das wird dann weiter erklärt. Johannes sagt ja hier, ist der kein Größerer ist aufgetreten als Johannes der Täufer, doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Ja, ich habe mal eine Frage jetzt an uns, dass wir auch mal uns dazu äußern. Von welcher Größe spricht Jesus hier? Wenn er sagt, es ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer, in welcher Hinsicht ist diese Größe gemeint? Ist er treuer, hingegebener als Mose oder Elia oder ein anderer Prophet? Oder was ist diese Größe? Dass er auf Jesus hat hingewiesen. Darin war seine Größe. Nicht in dem Sinne der Vergleiche an Hingabe und Treue, an Frömmigkeit, sondern er ist der Wegweiser auf Jesus. Das ist seine herausragende, besondere Stelle und die hat Gott auch nur für ihn vorgesehen und für ihn bestimmt und er hat sie auch in voller Verantwortung getragen. Was ist denn der große Unterschied in der Aufgabe, in dem Dienst, den er hatte? Viele haben im Alten Testament über den Messias geweissagt, sagt uns die Bibel, aber nicht gewusst, wovon sie sprechen. Sie konnten das nicht, den Einblick haben darauf. Aber sie haben die Worte bekommen vom Herrn und ausgesprochen. Johannes hatte das Vorrecht, den Messias Gottes anzukündigen. Und er selber spricht ja auch darüber, als das immer mehr sichtbar wurde und seine Jünger schon eifersüchtig wurden. Heute hatten wir das morgens noch in der Gebetsstunde, diesen Text, dass die eifersüchtig wurden und sagen, der jetzt damals im Jordan bei dir war, der hat jetzt mehr Jünger wie wir. Und es kommt eine Frage wegen Heiligung von den Pharisäern zu den Jüngern des Johannes. Und wahrscheinlich haben sie da vielleicht auch gesagt, der lehrt das besser wie du, wie euer Johannes oder so, dass da eine Ablehnung geschieht. Und dann sagt Johannes diese Worte, ich muss abnehmen und er muss wachsen. Und er sagt diese Worte, dass er jetzt das Vorrecht hat, dass er der Freund des Bräutigams ist und er ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Ja, dass er dabei ist und dass er freut sich für den Bräutigam, nicht dass er selber der Bräutigam ist. Und deswegen ist diese Aufgabe natürlich eine einzigartige, zu den Menschen zu sagen, so, jetzt ist es soweit, hier ist euer König, Volk, hier ist der König Gottes, hier ist er vor euch. Das war seine Berufung, diesen Weg sollte er vorbereiten. Aber es kommt eine Ablehnung und dieses Gespräch, diese zweifelnde Situation von Johannes, die nimmt Jesus hier zum Anlass, um dem Volk das nochmal vorzuhalten, dass sie diesen Anfang, sich von Johannes taufen zu lassen, ihm Anerkennung zu schenken, dass sie das alles verlassen haben, dass sie das gar nicht mehr befolgen, dass sie das nicht mehr tun, was sie da eigentlich am Anfang so begeistert angenommen haben. Größer als Johannes. Und das ist eine Frage wieder, die wir uns hier stellen sollen. Was hat Jesus noch einmal zurückgehört? Was Jesus hier damit sagen wollte. Warum bringt ihr diesen Satz hier mit hinein? Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Wer ist der Kleinste im Reich der Himmel? Gehört Johannes nicht zum Reich Gottes? Warum trennt Jesus das hier? Ja, lass uns mal darüber austauschen. Das sind schwierige Texte, die so, wenn man mich aus dem Schlaf reißen würde und fragen würde, ich weiß es auch nicht. Ich muss dann immer nachdenken, da muss ich nachlesen. Das sind so Aussagen, die haben ja auch nicht so eine weittragende Bedeutung für uns, aber es ist schon ein sehr bedeutender Moment, glaube ich, dass Jesus das hier so erwähnt. Dass er diese neue Zeit ankündigt, die neue Form vom Königreich Gottes. Dass er auch wieder klein und groß, wir haben da gesagt, er ist größer oder kein Größerer gibt es, hatten wir schon den Hinweis, dass es nicht seine besondere Frömmigkeit ist, die ihn von den anderen Propheten unterscheidet, auch nicht besondere Treue, die hatte er so wie die anderen auch. Sie waren hingegebene Diener Gottes. Aber das Besondere an der Größe war seine Berufung, den König Gottes dem Volke den Weg zu bereiten. Der Kleinste im Königreich dieser neue Zeit ist für uns, glaube ich, nicht immer fassbar, weil wir die anderen Zeiten ja gar nicht kennen. Wir kennen ja von unserer Erfahrung und Erlebnis her dieses Wunder, dass wir in der Zeit leben, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. Der ist in dieser Welt, der ist ausgegossen. Der kommt in das Herz eines Menschen. Deswegen wachen wir morgens auf als gläubige Menschen und können glauben. Das ist ein Wunder. Das ist nicht selbstverständlich. So, und von dem, glaube ich, spricht Jesus hier, dass er die neue Zeit ankündigt, die neue Form von dem Königreich Gottes, das jetzt nicht so sein wird, wie man sich das vorstellte. Das tausendjährige Reich beschreibt ja die Vorstellung der Juden damals vom Königreich Gottes. Sie haben den König, der ist mächtig, der ist stark, ihre Gebiete sind weit und alle Heiden kommen zu ihnen und bringen ihnen Gaben und beugen sich und beten da den König an. So, das ist die Vorstellung. Die kommt auch noch. Aber Jesus kündigt das jetzt an, dass es dieses Königreich eine andere Form annimmt. Und in diesem neuen Königreich haben die Menschen, die dazu gehören werden, so eine höhere Stellung, nicht im Sinne, dass sie besser sind. Dass wir uns mit Johannes hier vergleichen und sagen, wir sind jetzt viel frommer wie Johannes. Das ist hier nicht gemeint, aber der Kleinste, in diesem neue Stellung, in diesem Christus in euch oder in Christus zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Begriff. So vereint zu sein mit Jesus Christus, dass er in dem einzelnen Herzen Einkehr macht, da wohnt. Ein ganz besonderes Vorrecht. Können wir mit der Erfahrung der Menschen, vor dem, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, vor dem, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, nicht vergleichen. Apostel Paulus benutzt diesen Begriff sehr oft und nennt das, in Christus zu sein. Jesus hat es angekündigt und auch gewusst, seine Jünger können das jetzt gar nicht fassen, weil sie die Erfahrung dieser Zeit nicht haben, weil der Heilige Geist noch nicht ausgegossen wurde. Er sagt ihnen, Johannes 15, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Also er sagt das von diesem neuen Königreich, dieser Erfahrung, dass ihr in mir sein werdet und ich in euch, das ist jener Tag. Das ist noch nicht da. Die Zeit ist noch nicht da. Ihr könnt das jetzt noch nicht erleben. Das könnt ihr gar nicht erfassen. Das könnt ihr nicht begreifen. Aber die Zeit wird kommen, der Tag wird kommen und dann werdet ihr das verstehen, was das bedeutet. Und so erwähnt er dieses in Christus zu sein in so vielen Zusammenhängen. Mit der himmlischen Berufung im Philipperbrief, dass uns die Sünden vergeben sind in Christus. Epheserbrief, dass es eine Erlösung gibt von der Verdammnis, aber auch eine Erlösung von der Kraft der Sünde, dass sie keine Macht haben wird über uns. Also diese viele Segnungen in Christus, die wir im Neuen Testament immer wieder auch lesen können, die sind nicht Bestandteil der Erfahrung der Menschen damals. Und vielleicht meint ihr das, dass die Zugehörigkeit zu dieser neuen Form vom Himmelreich Gottes, die nach seiner Auferstehung und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes die neue Form annimmt, dass er sagt, diese Möglichkeiten und diese neue Stellung, die Teilnehmer dieses Königreichs sein werden, das ist Johannes nicht mal zuteil geworden, weil er in der Zeit nicht lebte. Nicht, weil er nicht gut genug war, nicht treu genug war, sondern es war nicht die Zeit. Deswegen so eine Dankbarkeit für das sollen wir hier nicht übersehen, obwohl Jesus das hier gar nicht weiter erklärt, aber mit diesem Satz leitet er das ein, über die Verantwortung zu sprechen zu den Menschen damals, dass sie eine große Verantwortung haben. Wir kommen danach Scheltworte über Städte, die so viele Wunder gesehen haben, dass er sagt, wenn Sodom das so erlebt hätte wie ihr heute, dann würde das heute noch stehen. Einerseits hat mich das sehr ermutigt, Geschwister, dass wir auch sowas abwenden können durch die Buße. Dass Buße ein Weg ist, den ja hier Johannes auch immer wieder von Anfang an angekündigt hat. Dass Buße der Weg ist, wir haben heute übrigens Buß- und Bettag. Ja, das ist in der Gemeinde Jesu mal so angefangen, nicht als beständiger Tag, nicht als ein Tag, den man so einfach auf ein Datum setzte, sondern es wurde wirklich so praktiziert in großen No- und Nöten. So wie das in Nineveh war, dass ein König ein ganzes Volk zugerufen hat, Buße zu tun an dem Tag, zu fasten und zu beten, weil sie in eine große Not sind. Und so wurde das auch praktiziert. Und dann irgendwann kam das zu einem beständigen Datum, zu einem beständigen Tag. Aber der Gedanke kommt so aus der Erfahrung der Bibel, dass auch ein ganzes Volk, eine Volksgruppe, eine Volksgemeinschaft sich einigt, vor Gott zu treten und über sich und über andere, für andere zu beten und über sich und ihre Sünden Buße zu tun. Jesus leitet das hier ein und jetzt lesen sie weiter, aber von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt, ich glaube, Jesus meinte nicht bis jetzt, dass wir es lesen, aber vielleicht auch, wir gucken mal, sondern er sagt, bis zu dem Zeitpunkt, da er jetzt darüber spricht, leidet das Reich der Himmel Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Ja, so stellt sich die Frage, was meint Jesus damit? Was ist deine Erfahrung mit diesem Bibelwort? Dann gebe ich zwei Auslegungswege hier für uns zur Betrachtung, wie es angewandt wird, auch in der Verkündigung der Gemeinde über die Jahrhunderte. Einerseits wird es angenommen, dass dieses Gewalt bedeutet, wenn du zu diesem Reich der Himmel gehören möchtest, wirst du Kraft anlegen müssen. Es wird Widerstand erfordern. Du wirst da nicht einfach so reinkommen. Da wirst du dich für einsetzen müssen. Da wirst du Kraft anwenden müssen. Da wirst du, das wird sich nicht einfach so von allein geben. So wie zu der Zeit Johannes, er Widerstand erlebte, er Verfolgung erlebte, wie Jesus Ablehnung erlebte, wie die Obersten in Johannes 7 die ganze Volksmengen, als die sich anfangen, zu Jesus zu interessieren, dann verfluchen die einfach das ganze Volk und sagen, ja, ihr seid verdammt, wenn ihr das tut. Das ist die eine Sicht, dass man ja, auch für die Christen heute das dann in Anwendung nimmt und sagt, wenn du zu diesem Reich der Himmel gehören willst, da wird sich dir das nicht einfach so geben. Da wirst du schon durch Widerstände und durch einige Schwierigkeiten gehen müssen, um in dieses Reich der Himmel zu kommen. Die zweite Sicht ist, dass Jesus hier sagt, weil er diese Zeit sehr eingrenzt, Johannes der Täufer bis jetzt, dass es nicht willkürlich in der ganzen Zeit so ist, sondern dass er diese Zeit sehr eingrenzt, ist die Sicht so, dass wir sagen können, dass Menschen in eine Position stehen, dass sie die Verwaltungsgewalt haben. Und das waren die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Diener des Tempels, die Priester. Die hatten die Hoheit über alle geistlichen Fragen. So, sie können dann einfach sagen, wenn ihr jetzt diesen Wanderprediger nachfolgt, dann seid ihr alle verdammt. Diese Freiheit nahmen sie sich, haben die auch ausgesprochen. Und vielleicht spricht Jesus auch von dieser Situation und sagt, die, die diese Gewalt haben, die reißen die jetzt an sich, diese Gewalt, und wollen bestimmen, wer zu diesem Reich Gottes gehört. Und wie man in dieses Reich Gottes kommt. Dass er das gar nicht so positiv hier sagt, sondern dass er das negativ sagt. Dass wir vielleicht das so ausdrücken können. Sie versuchen einfach mit allen Mitteln, dem wahren König, abzulehnen und mit eigenen Wegen zu erklären, wie dieses Reich der Himmel auszusehen hat, wie es auch sehen kann und was es bedeuten kann. Sie reißen diese Gewalt an sich, sie tun dem Reich Gottes damit Gewalt an, und dass dieser Vorwurf hier stärker vielleicht drinsteckt als ein Hinweis, du wirst einiges überwinden müssen. So reißen sie das Königreich, das eigentlich dem Christus gehörten, mit Macht an sich. Und unterdrücken alle, die sich dieser Gewalt nicht unterordnen. Bis hin zu dem, dass sie den König Gottes töten. Ja, so ist das hier auch nicht weiter erklärt, dieses Wort. Und deswegen ist das nicht eindeutig zu bestimmen, was es bedeutet. Aber ich persönlich neige mehr zu der zweiten Sicht, dass es eine unrechtmäßige Gewalt ist, die man da tut, die dem Reich Gottes Gewalt antut und nicht mit rechten Mitteln dieses Reich Gottes verwaltet wird. Sie reißen das an sich und sie tun da dem Reich Gottes damit Gewalt an. Deswegen stellt sich so in dieser Hinsicht auch für uns, für mich heute die Frage, können wir das heute auch noch so machen? Dass wir über das Reich Gottes anfangen zu bestimmen, ohne den König zu fragen, ohne den König zu beachten, ohne den König verwalten zu lassen, dass wir es bestimmen, was da hingehört und was nicht, was recht ist und nicht recht. Ja, ist vielleicht noch jemand ein Gedanken dazu. Und so kommt dann die endgültige und doppelte Ablehnung des Messias. Jetzt noch einmal dem, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissert bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, ist der Elia, der kommen soll. Weiter. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und jetzt kommt dieser Vergleich. Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder, und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Auch hier ist das wieder eine Möglichkeit, diesen Vergleich, den Jesus hier gibt, vielseitig zu verstehen. Aber ich glaube ja, Jesus hat mit diesem Gleichnis von den Kindern, die sich Vorwürfe machen, die eine Gruppe der anderen sagen, ihr seid gleichgültig. Das, euch kann man so begeistern versuchen, ihr reagiert nicht darauf. Man kann euch so versuchen zu begeistern, ihr reagiert nicht darauf. So ist auch dieses Geschlecht, sagt Jesus. Wie man euch auch nicht kommt, ihr habt alles abgelehnt und ihr habt in eurer Ablehnung immer eine Rechtfertigung gefunden. Das, glaube ich, ist dieses. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. So wie Salomo in den Sprüchen sagt, jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen. Er findet immer das richtig zu erklären, was er da macht und tut. Und so auch hier. Sie haben mit Recht Johannes abgelehnt. Der hatte einen Dämon. Sie haben mit Recht den König Jesus abgelehnt. Der gibt sich nur mit Sündern ab. Das ist kein frommer Mensch. Und jetzt haben wir das Recht, ihn abzulehnen. Die Weisheit haben sie rechtfertigt. So kann man diesen Text verstehen im ganzen Zusammenhang, weil es eine Mannensprache ist. Es ist hier nicht eine erbauliche Sprache, sondern es ist eine Hinwendung zu der Situation, dass Jesus dem Volk sagen wird später, euch werden keine Zeichen mehr gegeben. Das Gericht ist ausgesprochen, das Gericht ist jetzt reif. Ihr werdet keine Zeichen mehr bekommen. Somit war das Ganze, auch jetzt die weitere Weherufe über die Städte, in denen die meisten Wunder geschehen waren, und dass Jesus doch sehr allein bleibt, dass die Freude der ersten Dienstjahre, anderthalb Jahre ungefähr, mit viel Zulauf, mit Jubel, sie wollen ja auf Stellen zum König küren, und dass das jetzt alles abnimmt, Gleichgültigkeit und Ablehnung. Die sind hier jetzt sehr deutlich zu spüren, und in diesem Zusammenhang spricht Jesus dann diese Worte: Ihr findet immer eine Ausrede. Und hier finde ich mich wieder als Mensch. Alles kann ich erklären, mich rechtfertigen und Begründungen finden, Ausreden finden. In der Gefahr stehen wir, immer als Menschen. So lass uns beten, dass wir nicht klug sind in unseren Augen, sondern auf die Stimme Gottes hören. Ihm danken, dass er sowas eingerichtet hat, wie die Gemeinde Jesu, wie das Königreich Gottes, zu dem man in so einem Verhältnis kommen kann, ohne Mittler, einen Zugang zu haben zu dem Thron der Gnade, unvollstellbar im Alten Testament. Jesus, direkt, er wohnt im Herzen. Eine ganz besondere Zeit in dem Königreich Gottes. Und wenn uns Anfechtungen begegnen, dann wollen wir wissen, es sind Zeiten der Schwachheit, aber nicht der Ablehnung Gottes. Jesus hat Johannes, seinen Diener und seinen Vorläufer, sehr ermutigt und zu ihm gestanden. Amen.